Dankeschön für den Lobpreis. Gott ist groß und er tut große Wunder. Amen dazu. Bleiben wir gleich mal in dieser Kategorie großen Wunder, Gott der großen Wunder. Ich möchte nicht versäumen und diesen Gottesdienst nicht vergehen lassen, ohne allen Freunden und Fans von Bayer Leverkusen zu dem Double zu gratulieren, das sicherlich auch in diese Kategorie der etwas größeren Wunder fällt. Und eigentlich ist es ja auch schön und eine viel größere Leistung, wenn man das Spiel gestern Abend dann gewinnt, nachdem man selbst und alle anderen wissen, dass man doch nicht ganz unbesiegbar ist, sondern nur fast unbesiegbar. Und wenn Xabier Alonso dann auch noch ein paar Ziele für die nächste Saison übrig hat. Mir hat vor einiger Zeit eine gute Bekannte, die in Leverkusen nicht wohnt, aber arbeitet, erzählt, dass es irre ist, was das mit dieser Stadt macht und dass sie feststellt, dass plötzlich Leute gut gelaunt und freundlich sind, die sie seit Jahren nur als absolute Miesepeter kennt. Also das macht auch etwas mit dieser Stadt. Und als wir schon mal hier über dieses Thema gesprochen haben, hat Felix Ronsdorf, der Standortpastor in Leverkusen, ja gesagt, und er weiß und er ist sicher, Gott hat so viel mehr für diese Stadt. Es gibt so viel mehr, es gibt so viel Besseres, und deswegen komme ich auch so gerne jeden Sonntag hierhin, jeden Sonntag in einen Gottesdienst, um mich immer wieder neu daran zu erinnern. Manche Sachen scheinen mir wichtig, manche Sachen nehmen mich mit in meinem persönlichen Leben, aber Gott hat so viel mehr und so viel Besseres für mich. Und davon handelt auch diese Predigtreihe, in der wir uns ja gemeinsam befinden, wo wir ganz praktisch fragen wollen, wie geht das eigentlich mit bestimmten Dingen im Leben? So, ich muss jetzt erstmal ganz praktisch feststellen, dass ich schon wieder mit dem Pointer überfordert bin. Ah, jetzt geht's. Gut, danke schön. Wie geht eigentlich? Praktische Antworten für einen Glauben mit Fokus. Und heute haben wir ein ganz steiles Thema. Wie geht eigentlich im Willen Gottes leben? Ich weiß nicht, was euch in euch vorgeht, wenn ihr so eine Überschrift seht. Ich denke, es gibt Menschen, die vielleicht nicht so eine enge Beziehung zum christlichen Glauben haben, die das erst einmal etwas befremdlich finden, diese Vorstellung, dass es einen konkreten, persönlichen Willen Gottes heute noch gibt für jeden einzelnen dieser vielen, vielen Menschen, die über diese Erde krabbeln, und dass man den erkennen kann. Das verstehe ich. Ich wundere mich auch manchmal darüber und muss es mir ja irgendwie neu sagen. Aber vielleicht ist dieser Sonntag ja auch eine Gelegenheit, sich auf diesen Gedanken einfach mal einzulassen, dass das trotzdem vielleicht so sein könnte. Die ganze Bibel, in der ja Erfahrungen von Jahrhunderten, von Generationen von Menschen niedergelegt sind, spricht jedenfalls davon und handelt davon, dass das Realität ist. Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite spreche ich ja jetzt auch zu vielen, die eine sehr enge Beziehung zum christlichen Glauben bisher schon haben, die häufig hier hinkommen. Und für Christen hat das Thema so andere Absturzkanten, würde ich sagen. Manchmal sind wir als Christen so unterwegs, dass wir denken, naja, die anderen, die nicht an Gott glauben, die müssen sich halt so durchs Leben schlagen und irgendwie gucken, wie sie ihre Entscheidungen treffen. Und ich habe da so einen Geheimkanal, und das macht es mir ganz einfach. Und dann muss ich nur erkennen den Willen Gottes und dann läuft mein Leben ja. John Ortberg hat das mal in einem Buch so bezeichnet, das ist so eine Art wie christliches Insiderwissen. Ihr kennt das ja bei der Börse, ne? Alle müssen die Aktien kaufen, überlegen, was ist vielleicht die beste Entscheidung. Und wenn jemand schon so einen Tipp hat, weil er weiß, die Firma wird morgen auf ihrer Pressekonferenz irgendeinen großen Erfolg verkünden, dann kauft er schon mal schnell ordentlich bei diesen Aktien ein. Das ist, glaube ich, illegal an der Börse. Und so funktioniert es auch nicht in meinem Leben mit Gott. Wenn es bei dir so funktioniert, freut es mich für dich, aber es ist auch nicht das, was die Bibel im Kern darüber sagt. Ich glaube, wir müssen schon wissen, dass es zu unserer Existenz, zu unserer auch Gott gewollten Existenz als Menschen dazugehört, dass wir die Aufgabe haben, unseren persönlichen Weg zu finden, ohne die Zukunft zu kennen. Nach dem Willen Gottes zu fragen, heißt deswegen auch nicht, dass ich mir diese Herausforderung sparen kann. Und ich glaube, Gott tut das auch deswegen nicht, weil er weiß, dass das ganz wichtig für mich ist, für die Entwicklung, die ich nehme, für meinen Charakter, für meine Reife, dass ich mich dem aussetze, nach dem richtigen Weg zu suchen, auch manchmal zu irren, wieder zurückzugehen und trotzdem am Ende zu wissen, da ist jemand, der mich mit seinem Willen auf diesem Weg begleitet. Auch wenn ich nicht immer weiß, war das jetzt die richtige Entscheidung, ist das jetzt der richtige Weg. Und Umwege, scheinbare Irrwege, gehören einfach dazu. Ich erzähle euch eine ganz profane Geschichte, die gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun hat, die mich aber sehr witzig fand, sage ich mal, von einem Mann, einem Arzt, der in den Ruhestand ging jetzt und erzählte, wie das bei ihm verlaufen ist. Er wusste von Anfang an, dass er irgendwas machen möchte in dem Bereich und fing dann an und wollte Zahnarzt werden. Und als er dann anfing, Zahnarzt zu lernen, da wurde ihm gesagt, hör mal, du hast so eine Rückenkrankheit und wenn du dich dein ganzes Leben über den Zahnarztstuhl beugst, das wird nichts werden bei dir, da bist du nach kurzer Zeit berufsunfähig. Das war natürlich keine schöne Nachricht. Daraufhin hat er sich gedacht, okay, dann kann ich ja auch normaler Arzt werden, da kann ich vielleicht auch im Sitzen arbeiten und hat dann umgesattelt auf Medizin. Und als er dann
Ja, ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, das ist so ein 60er-Jahre-Feeling, ne? Das ist so ein Radio-Feeling. Also machen wir es so. Zurück zu unserem verhinderten Zahnarzt. Also er wollte Zahnarzt werden, das ging nicht wegen des Rückens. Also hat er umgesattelt auf Arzt, wollte Kinderarzt werden. Ist auch ein netter Mensch. Und als er dann fertig war mit dem Studium, gab es aber keinen Platz für ihn als Kinderarzt. So, und dann ist er durch Zufall in der Orthopädie-Unfallchirurgie gelandet. Und das hat er dann sein ganzes Leben gemacht. Und er ist ein absolut umwerfend guter Orthopäde-Unfallchirurg gewesen und hat vielen, vielen Menschen extrem geholfen, die in dem Bereich Probleme hatten. Und jetzt ging er in Ruhestand und sagte, mein Leben ist klasse verlaufen, obwohl ich mir das alles so überhaupt nicht vorgestellt hatte. Und der Witz war dann noch, als er dann jetzt natürlich immer mehr erfuhr als Orthopäde Unfallchirurgie über Rückenkrankheiten, stellte er am Ende fest, dass das, was man ihm damals gesagt hatte, dass seine Rückenkrankheit, die er als junger Mensch gehabt hätte, ein Grund gewesen wäre, dass er kein Zahnarzt werden könnte, überhaupt nicht stimmte. Das war ein kompletter Irrtum, weil die Krankheit hat man in der Jugend, die hört dann später auf. Also er hätte ohne Probleme auch Zahnarzt werden können. Aber sein Leben ist anders verlaufen. Und ich glaube, viele, die hier sitzen, können solche Geschichten erzählen. Und in Gottes Willen zu leben, bedeutet nicht, dass es da einen festgelegten, festgeschriebenen Plan gibt, wo ich nur immer wissen muss, bin ich jetzt noch genau auf der roten Linie, sondern es bedeutet, an der Hand Gottes durch dieses Leben zu gehen. Dieses Thema ist auch deswegen so ein bisschen speziell und vielleicht schwierig, weil es auch ein gefährliches Thema sein kann. Denn wenn Menschen meinen, zu sehr meinen, dass sie jetzt genau wissen, was Gottes Wille ist, dann kann es auch schnell riskant werden. Ich habe euch hier mal den schlimmsten Fall vielleicht mitgebracht, den es so in der Geschichte gegeben hat. Im Jahr 1095 hat Papst Urban II. Zum ersten Kreuzzug aufgerufen. Und der Leitspruch, das Motto, seht ihr da unten ganz klein in diesem Wappen, und ich habe es nochmal daneben geschrieben, Deus lo vult, das heißt, Gott will es. Und wir wissen heute alles, Gott wollte alles, aber das wollte Gott ganz bestimmt nicht. Aber der Papst und alle, die damals unterwegs waren, waren sich ganz sicher, dass sie jetzt Gottes Willen erkannt hatte. Gott will es. Deswegen Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich weiß Gottes Willen für dein Leben, für diese Entscheidung, für diese Situation, würde ich sagen, erster praktischer Tipp in dieser Predigt, da wäre ich mal ganz, ganz vorsichtig. Es ist Gottes Wille, dass du mich heiratest oder was auch immer. Mehrere gute Gründe nochmal auf irgendeiner christlichen Partnerschaftsseite nach anderen Alternativen vielleicht Ausschau zu halten. Gut, also das vielleicht so ein bisschen zu den Disclaimern dieses Themas. Verstehen, was Gott will. Ich habe es eigentlich einfach, weil in dieser Predigtreihe dazu im Grunde schon alles gesagt worden ist. Felix Ronsdorf hat eine Predigt gehalten, ganz am Anfang dieser Predigtreihe, die hieß Gottes Stimme hören. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, die dabei waren, das hat er so im Gebrauchsanweisungsstil gemacht, sehr witzig, sehr praktisch. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, ich kann mir den Sonntag dann eigentlich frei nehmen. Wir haben im Grunde genommen alles Relevante gesagt. Ihr findet die Predigt auch in der Mediathek, in der Predigtmediathek, und ich kann euch das nur empfehlen, euch das anzuhören. Das sind so, hier stehen so ein paar Überschriften, die vielleicht helfen können. Was sagt die Bibel? Wichtigste Erkenntnis oder wichtigster Hinweis: Gott widerspricht sich in der Regel sehr, sehr ungern und selten und eigentlich gar nicht. Ihr alle kennt aber solche Gespräche mit Menschen oder auch aus eurem eigenen Leben solche Überlegungen. Ich weiß, dass das eigentlich nicht sein kann, weil es so in der Bibel steht, aber ich frage mich, ob es in diesem meinem besonderen Fall nicht doch Gottes Wille sein könnte. Und da kann man sich lange fragen, das ist selten, dass das vorkommt, eigentlich ist es nicht so. Was sagt die Bibel? Deborah hat auch eine Predigt darüber gehalten in dieser Reihe, wie man mit der Bibel umgeht, wie man sie lesen und besser verstehen kann. Was raten mir weise Menschen? Das ist sicherlich ein ganz exzellentes Mittel, natürlich auch schwierig, weil einem, wenn man mehrere weise Menschen fragt, nicht immer der gleiche Ratschlag erteilt wird. Das ist wiederum aber auch gut, denn es geht vielleicht auch gar nicht darum, den ultimativen Tipp zu bekommen, sondern im Gespräch besser zu verstehen, was spielt sich da eigentlich in mir ab, was sind meine Wünsche, was bewegt mich und wo bin ich vielleicht gedanklich auch auf dem Holzweg. Auch dazu eine Geschichte, die ich im letzten Jahr gehört habe in Berlin, in einem kleinen Bibelkreis, den ich da besuchen konnte, von einer Frau, die erzählt hat, dass sie einen Teil ihres beruflichen Lebens, sie ist im Gesundheitswesen tätig, in Israel verbracht hat und da in einem Krankenhaus mitgeholfen hat. Und als sie als junge Frau diese Entscheidung vor sich hatte, das zu machen, sie wusste, das ist ihr Auftrag, da sprach sie mit einer geistlichen Ratgeberin in der Gemeinschaft, zu der sie damals gehörte, und die hat ihr gesagt, hör mal, schlag dir das aus dem Kopf, das ist nichts für dich. Du hast dir da was in den Kopf gesetzt, das schaffst du nicht, du stellst dir das ganz falsch vor, das wird nichts werden. Okay, das war natürlich für sie ein schwieriger Gedanke, und sie hatte das aber schon im Traum irgendwie, sie hatte davon geträumt. Also, genau, so war das dann. Sie sagte, was hast du denn dafür vorstellen? Da hat sie gesagt, ja, ich habe das im Traum gesehen und hat ihr das dann erzählt. Und da hat ihr die Frau gesagt, komm, vergiss es alles, das hat mit deiner Realität gar nichts zu tun, mach was anderes. Sie ist aber trotzdem dann, hat sich ein Werk gesucht, die sowas gemacht haben, die Leute dahin ausgesendet haben, und sie fuhr dann dahin. Und als sie dahin fuhr, dann sprach sie dort mit der Frau und die sagte zu ihr, ja, also bevor wir jetzt loslegen, ich zeige dir erstmal ein Bild davon, damit du weißt, wie das aussieht, wo du hinkommst. Und dann hat sie ihr dieses Bild gezeigt und es war genau das, was sie im Traum gesehen hatte. Also das ist eine Geschichte, die mich sehr stark bewegt hat, die zeigt, dass Gott ganz unterschiedliche Wege hat, mit Menschen zu sprechen, und die aber auch eins zeigt, wenn du mit weisen Leuten sprichst, kannst du die Weisheit auch daran erkennen, dass wenn dir jemand klipp und klar auf den Kopf zusagt, das ist der richtige Weg oder das ist der falsche Weg für dich, dass es vielleicht doch nicht die allerweiseste Person ist, mit der du gerade sprichst, weil die weisen Ratgeber vielleicht eher mit dir gemeinsam überlegen, welche Gesichtspunkte es da geben kann in deiner Entscheidung, und in der Regel nicht meinen, dass sie dir diese Entscheidung einfach aus der Hand oder abnehmen können. Wie leitet mich der Heilige Geist? Dazu sage ich jetzt nichts, weil letzte Woche hier eine Predigt gehalten worden ist an Pfingsten von Martin Scharnowski, die, glaube ich, uns allen viel bedeutet hat. Und wenn du diese Predigt nicht hören konntest, sie wird auch noch in die Mediathek eingestellt. Ein ganz wichtiges Instrument der Leitung und der Fähigkeit, Gottes Willen für das eigene Leben zu erkennen. Was zeigt mir Gott durch die Umstände? Das ist natürlich ein wunderbares Thema. Da könnten wir jetzt praktisch den Rest der Predigt uns drüber unterhalten. Ich habe das hier mit aufgenommen, weil ich schon auch glaube, dass das auch Teil dessen ist, was es bedeutet, Gottes Willen zu erkennen, dass Gott auch durch Umstände uns Hinweise geben kann. Aber ich glaube, wir wissen alle, das Risiko, da irgendwas falsch zu verstehen, ist ziemlich groß. Man kann sich da einfach sehr vertun und es gibt unendlich viele lustige Geschichten dazu. Nochmal einer aus dieser Kategorie, wen soll ich heiraten? Ich meine, ist ein ganz alter Hut, aber es sind ja auch immer neue Leute da, die die Geschichten noch nicht kennen. Da gab es auch mal in der alten Zeit diese Welt, wo das so war, in dieser patriarchalischen Zeit, die Männer studierten die Bibel, die Frauen kochten den Kaffee und auf einer so einer Veranstaltung war auch so ein junger Bibelforscher, der sich nun auch fragte, wie findet er denn jetzt die richtige Frau? Das ganze Bibelstudium hatte noch nicht so richtig geholfen, um da weiterzukommen. Und wen soll ich denn ansprechen und so weiter? Er hatte so die Angewohnheit, er trank gerne Kaffee, aber immer etwas weniger. Und deswegen sagte er immer nachher beim Kaffee, ich hätte gerne nur eine halbe Tasse, aber die netten Frauen haben ihm natürlich immer großzügig die ganze Tasse vollgegossen. Und dann hat er sich gesagt, also ich werde jetzt mich da anstellen und wenn ich jetzt wieder sage, bitte nur eine halbe Tasse und ich bekomme auch nur eine halbe Tasse, dann werde ich diese Frau fragen, ob sie mich heiratet. So, das hatte er sich jetzt mal so überlegt. Ja? So, und das Wunder geschieht, er bittet um die halbe Tasse und eine nette junge Frau gibt ihm genau eine halbe Tasse. Er fragt sie, ob sie ihn heiraten möchte und die beiden heiraten und alles ist gut. Und als sie dann in den Flitterwochen sind, sagt er zu ihr, jetzt muss ich dir noch eins erzählen, wie das damals war, weshalb ich wusste, dass ich dich fragen sollte, weil die immer alle die Tassen vollgeschüttet haben, aber du hast die Tasse nur halb voll gemacht, da wusste ich, dich muss ich fragen. Da sagt sie, ja, das stimmt, aber die Kanne war halt leer. So. Und jetzt frage ich euch, ja, und das ist eine Frage, über die kann man lange nachregen. War das trotzdem ein Zeichen oder war das jetzt doch Gottes Wille, dass die beiden geheiratet haben? Und wir wissen alle, es hat vielleicht damit wenig zu tun gehabt. Also insofern, ja, man kann sich schon Gedanken darüber machen, was Umstände bedeuten. Es ist ja so schwierig mit diesen Zeichen, um die man Gott bittet. Eine der lustigsten Geschichten ist ausgedacht in einem Buch von David Safia, Jesus liebt mich. Da gibt es auch eine junge Frau, die dieses Problem hat, dass sie eigentlich gerne von Gott Zeichen haben möchte, aber sie hat schon die Erfahrung gemacht, wenn man Gott um ein Zeichen bittet, dann kommt das Zeichen häufig nicht. Und dann weiß man aber nicht, kommt das jetzt deswegen nicht, weil Gott eben was anderes will oder war es einfach nicht richtig, überhaupt danach zu fragen. Man weiß es dann eben nicht. Und sie liegt in ihrem Bett, sie wohnt in so einem alten, etwas baufälligen Haus, in ihrem Zimmer und kommt dann auf den genialen Gedanken zu sagen, Gott, wenn du das möchtest, dann gib mir jetzt kein Zeichen. Wenn du das willst, dann gib mir jetzt kein Zeichen. Und in dem Moment fällt aber der Putz von der Decke in diesem alten Haus und fällt ihr aufs Gesicht. So, und sie ist jetzt wieder in der gleichen Situation, dass sie sich jetzt fragen kann, wollte ihr Gott jetzt doch ein Zeichen geben, dass das kein Zeichen oder war es vielleicht anders. Würfeln und Lose ziehen war mal Teil des Repertoires, des offiziellen Repertoires, Gottes Willen zu erkennen im Alten Testament. Da gab es in der Brusttasche des Hohenpriesters die Urim und die Tumim. Ganz schwierig auszusprechende Wörter. Das waren im Grunde genommen zwei Plättchen, zwei Münzen, so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Eine Seite heißt ja, eine Seite heißt nein. Und der hohe Priester konnte Gottes Willen befragen, indem er diese Würfel warf. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das immer so verstanden, wenn dann Ja, Ja kam, dann war Ja, und wenn Nein, Nein kam, dann war Nein, und wenn Ja und Nein kam, dann wusste man, Gott möchte jetzt gerade die Frage nicht beantworten. Und es gibt auch eine Geschichte, glaube ich, im Leben von Saul, wo das auch so ist, dass er mehrfach fragt und es gibt einfach keine klare Antwort. Also das war damals durchaus Teil dessen, was man tat. Und das hat in der Geschichte Gottes mit den Menschen in dem Moment aufgehört, wo das Pfingstfest stattgefunden hat und der Heilige Geist gekommen ist. Noch ganz kurz vorher, als die Jünger zusammen sind in Apostelgeschichte 1, bevor der Heilige Geist gekommen ist, haben sie ein Problem. Sie müssen einen 12. Jünger, wieder einen 12. Apostel auswählen als Ersatz für Judas Iskariot. Und sie beten auch, sie machen alles richtig. Sie haben dann 2 Leute. Und dann werfen sie die Lose und einer von beiden wird es dann und das sehen sie dann auch als Gottes Willen an. Und das ist exakt das letzte Mal. Und seitdem ist es der Heilige Geist, der in der Gemeinde, in den Menschen wirkt und seitdem gibt es das im Neuen Testament nicht mehr. Und wir alle wissen, dass uns das herausfordert, aber dass wir auch immer wieder erleben dürfen, dass das Wahrheit und Wirklichkeit ist, dass Gott uns lenken und leiten möchte. Noch eine letzte Bemerkung zu diesem Thema, bevor ich dann mit euch noch ein bisschen ins Matthäus-Evangelium gucken möchte. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, steht in Micha 6, Vers 8. Nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Manchmal fragen wir konkrete Fragen. Was soll ich hier tun, was soll ich da tun? Und es ist auch richtig, in jeder Frage, in den Kleinen und in den Großen, nach Gottes Willen zu fragen. Und wenn wir dann scheinbar keine Antwort bekommen, kann das unterschiedliche Gründe haben. Es kann sein, dass Gott uns einfach in dieser Unsicherheit lassen möchte, dass er weiß, es ist jetzt wichtig für mich, um diese Frage zu ringen. Und es ist wichtig und vielleicht gut, dass ich die Antwort und die Gewissheit noch nicht so schnell habe. Aber manchmal kann es auch sein, dass es einfach andere Dinge in meinem Leben gibt, wo Gottes Wille so offensichtlich und so klar ist und wo ich das auch weiß und das nicht tue, dass ich dann auch erleben muss, dass ich erstmal an der anderen Stelle und in anderen Bereichen meines Lebens anfangen muss, Gottes Willen, den ich schon längst kenne, umzusetzen, das Gespräch zu führen, das ich führen sollte, den Fehler einzugestehen, den ich gemacht habe, einem Menschen zu helfen, wo ich weiß, das wird schon lange erwartet. Und das kann manchmal wie so ein Fenster sein, das dann aufgeht dafür, dass Gott mir auch wieder in anderen Bereichen meines Lebens klarer zeigen kann, was er von mir möchte und wie es mit mir weitergehen kann. Vieles von dem, was Gottes Wille für mein Leben ist, das Wichtigste, liegt ehrlich gesagt Tag für Tag auf der Hand und wartet nur darauf, von mir umgesetzt und getan zu werden. Und je mehr ich mich bereit bin, mich auf diesen Strom dessen einzulassen, den Gott mir ja ganz offensichtlich zeigt, desto mehr wird er mir auch Klarheit schenken in den Fragen, wo ich jetzt vielleicht noch unsicher bin. Das sind so ein paar Basics zu diesem Thema, die viele von euch vielleicht auch schon mal gehört haben. Trotzdem mag es gut sein, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Ich habe euch jetzt, um das noch mal ein bisschen auf einer tieferen Ebene anzugehen, einige Verse aus dem Matthäus-Evangelium mitgebracht zu diesem Thema Gottes Wille. Christ sein heißt ja im Kern, von Jesus zu lernen, sein Leben anzuschauen, seinem Vorbild in meiner Zeit, in meinem Leben zu folgen. Ein großer Anspruch, aber dazu ermutigt mich das ganze Neue Testament immer wieder. Und manchmal kann es einfach hilfreich sein, so in ein Bibelbuch mal reinzugucken und zu sehen, was lese ich denn da über dieses Thema. Und ich habe jetzt hier noch so 3 Gedanken für euch aus dem Matthäus-Evangelium dazu. Und wir fangen mal an mit den beiden Bergen. Das ist jetzt immer am Anfang und am Ende des Evangeliums. Und in Matthäus 4 steht Jesus auf einem Berg. Er ist ganz am Anfang seines Dienstes in der Wüste, hat dort 40 Tage lang gefastet, gebetet und befindet sich jetzt in einer visionären Versuchung durch den Teufel. Und der Teufel geht mit ihm gedanklich auf einen sehr hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagt: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Im Lukas-Evangelium, wo das auch berichtet wird, sagt Satan dann auch nochmal: Es ist mir alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Darauf sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift: Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Solche Geschichten, in denen der Teufel oder der Satan vorkommt, sind ja für uns als moderne Menschen immer etwas befremdlich. Aber ich mag diese Geschichte auch deswegen, weil sie mir immer wieder zeigt, was für ein realistisches Buch die Bibel im Grunde genommen ist. Denn das war damals: Alle Reiche der Welt, ich gebe sie, wem ich will. Wenn ich mich jetzt heute auf der Welt umgucke, muss ich sagen, wenn ich mir da überlege, wer da so regiert und wer da so die Macht hat, das ist zum Teil schon relativ teuflisch. Das ist, da hat sich auch nichts verbessert im Großen und Ganzen. Manchmal denken wir das ja, das würde sich alles so von alleine zum Besseren entwickeln: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit für alle Menschen. Das ist leider nicht so. Wir haben ja jetzt in dieser Woche 75 Jahre Grundgesetz in Deutschland gefeiert und vielleicht nochmal neu verstanden, dass das absolut keine Selbstverständlichkeit ist und dass man auch was dafür tun muss, dass Dinge sich nicht in die falsche Richtung entwickeln. Ich habe in dem Zusammenhang nochmal gelesen: Auf der Welt lebt nur jeder achte Mensch in einer liberalen Demokratie. Also von 8 Menschen auf dieser Welt haben 7 nicht dieses Privileg, in einem freien Land zu leben. Und es ist leider auch nicht so, dass die Tendenz irgendwie in Richtung Besserung geht im Moment. Und manchmal, gerade wenn wir so als fromme Christen über diese Themen nachdenken, Wille Gottes, dann beziehen wir das alles sehr stark auf unser eigenes kleines Leben. Das ist auch in Ordnung. Das ist ja auch wichtig für uns, dieses Leben. Aber wir dürfen auch nicht aus dem Blick verlieren, dass es noch eine größere Perspektive gibt und dass wir auch in einem größeren, auch gesellschaftlichen Zusammenhang eine Verantwortung tragen und dass es auch Gottes Wille ist, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen. Ich bin deswegen so froh, in einer Gemeinde zu sein, die dafür steht, dass wir dieses freie, dieses Land haben, in dem Demokratie herrscht, und in einer Gemeinde zu sein, die auch in besonderer Weise dafür steht, was Christsein ja immer schon ausgemacht hat, dass Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Nationen zusammenkommen und ohne Unterschied gemeinsam ihren Glauben und ihre Gemeinschaft feiern. Ich glaube, das kann man hier in dieser Gemeinde auf ganz besondere Weise erleben. Und ich danke auch allen, die sich dafür wirklich kontinuierlich einsetzen, auch für diejenigen, die sich hier wirklich über Jahre schon um die Menschen kümmern, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, und die letzte Taufe, wo wir das auch nochmal besonders erleben konnten, welcher Reichtum darin liegt, das hat mich auch nochmal besonders bewegt. Jesus weiß aber, dass das hier eine Versuchung ist, der er sich versperrt. So groß sie vielleicht auch gewesen sein mag, das können wir ja gar nicht ganz ermessen. Er weiß, Veränderung kommt immer von innen her. Veränderung kommt nicht dadurch, dass der eine Mensch die Macht ergreift, der alles in die richtige Richtung bewegt. Veränderung kommt daher, dass sich einzelne Menschen verändern. Und dafür hat Jesus gelebt und dafür ist er auch gestorben. Und ganz am Ende dieses Evangeliums steht Jesus wieder auf einem Berg. Diesmal ist es ein tatsächlicher Berg und nicht nur ein Berg in einer Vision. Auf dem Berg in Galiläa, Matthäus 28, Jesus begegnet da seinen Jüngern und sagt zu ihnen: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Das, was ihm in dieser Vision scheinbar angeboten wurde, wird jetzt auf ganz andere Weise Wirklichkeit. Und der Unterschied ist, dass es hier nicht die Macht auf der Erde ist. Mehr hatte der Teufel nicht anzubieten. Jesus steht hier und sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und nur das ist die eigentliche, die wirkliche, die entscheidende Macht. Und das spielt in diesem Evangelium eine ganz besondere Rolle. Und Jesus steht hier auch als derjenige, der auferstanden ist. Er begegnet seinen Jüngern als der Auferstandene. Und das heißt, er ist auch am Kreuz gewesen. Und er ist auch zwischen diesen beiden Bergen auf dem Hügel Golgatha gewesen und hat das getan, was nötig war, damit wir wieder in diese Verbindung zu Gott kommen können und damit jeder einzelne Mensch in diese Veränderung finden kann, die im Kern das ist, was Gott für uns und für ein gutes Leben für uns möchte. Das waren diese beiden Berge. Es gibt auch zwei Gebete, eins am Anfang, eins am Ende des Matthäus-Evangeliums, die auch ganz besonders vom Willen Gottes handeln. Und das erste Gebet kennt fast jeder in unserem Land, auch wenn er nicht häufig in die Kirche geht, sondern vielleicht nur ab und zu mal zu einer Beerdigung oder zum Weihnachtsgottesdienst. Das Vaterunser beten ja viele Menschen dann auch mal ganz gerne mit. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die dritte Bitte des Vaterunser. Und was bedeutet das? Das bedeutet zunächst mal natürlich, dass im Himmel Gottes Wille immer geschieht. Wie im Himmel. Es heißt aber auch, dass da, wo Gottes Wille geschieht, der Himmel auch ist. Und dass damit auch dann, wenn auf der Erde Gottes Wille geschieht, der Himmel sozusagen hier auf der Erde schon stattfindet. Und Jesus ist gekommen, um zu zeigen, das ist möglich, auch wenn diese Welt noch nicht ganz verändert ist, auch wenn es noch schreckliche Zustände gibt, da wo Menschen anfangen, Gottes Willen zu tun, da findet der Himmel jetzt schon auf der Erde statt. Und das nennt Jesus in diesem ganzen Evangelium und in seiner ganzen Verkündigung immer das Reich der Himmel. Eigentlich heißt das das Königreich der Himmel. Da ist Jesus der König. Und wenn Jesus der König ist, ist es ja nichts anderes, als zu sagen, dass Gottes Wille geschieht. Und da, wo das passieren kann, da, wo Gottes Wille geschieht, weil die Beziehung zu Jesus da ist, da ist der Himmel schon auf der Erde. Und in Matthäus 7 sagt Jesus das so: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Da ist nicht an den Himmel da oben auf Wolke 7 gedacht, sondern auf den Himmel, der hier auf der Erde stattfindet. Es geht nicht um religiöse Bekenntnisse, um die Frage, welcher Kirche du angehörst, sondern darum, sich auf den Willen Gottes einzulassen. Den Willen meines Vaters, wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und es ist kein fremder, ferner, kalter Gott, von dem Jesus her spricht, sondern im Matthäus-Evangelium ist es fast immer, wenn Jesus davon spricht, der Wille des Vaters, der im Himmel ist. Es ist der himmlische Vater, der nichts Schlechtes für uns will, der es uns nicht schwer machen will, sondern das Beste für unser Leben möchte. Schon im Vater unser ist das ja auch so: Vater unser, der du bist im Himmel, dein Wille geschehe. Der Vater, der in den Himmeln ist. Und in Matthäus 12 hat Jesus noch ein anderes Bild. Da ist es nicht dieses Königreich, sondern vielleicht sogar noch schöner die Familie. Wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und dieses Gebet, das Jesus am Anfang seinen Jüngern gibt, dein Wille geschehe, ist natürlich steht in einem ganz engen Verhältnis zu dem Gebet, das Jesus dann selbst am Ende spricht vor dem Kreuz, als er in diesem Garten ist und zu seinem Vater sagt: Wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, damit meint Jesus seinen Tod am Kreuz, so geschehe dein Wille. Ganz am Ende steht Jesus in einer Situation, wo er mit dieser Frage ringen muss, die eigentlich das Ringen der ganzen Menschheit ist. Wie ist das eigentlich, wenn ich über Gottes Willen rede? Was ist dann eigentlich mit meinem Willen? Und was ist es, wenn dieser Wille von Gottes Willen abweicht. Das war schon im Garten Eden das ganz große Thema, das ganz große Misstrauen, das da Adam und Eva mitgerissen hat. Ist das, was Gott für uns will, vielleicht nicht das Beste für uns? Und gibt es in meinem Willen nicht etwas Besseres für mein Leben als in dem, was Gott für mich will? Manche Menschen denken, dass Gott unseren Willen brechen will, abschaffen will, aber das stimmt nicht. Und das sieht man hier bei Jesus, bei dem es ja keine Sünde war, da er ja sündlos war. Es war keine Sünde, dass er etwas anderes wollte als sein Vater. Es war keine Sünde, dass er dieses Kreuz als Mensch, dass er das nicht erleben wollte. Und es ist keine Sünde, wenn du vor Gott ganz offen deinen Willen und deine Wünsche aussprichst. Es ist im Gegenteil die Voraussetzung dafür, dass sich in dieser Beziehung und in dem Gebet etwas entwickeln kann. Und das ist vielleicht der tiefste Schlüssel, ja, den man am stärksten von Jesus leben, lernen kann, im Willen Gottes zu leben, im Gebet, im Gespräch mit Gott zu sein. Und in diesem Gespräch kann Jesus für uns alle diesen Weg finden, seinen Willen, ohne ihn zu brechen, in den Willen des Vaters hineinzulegen. Und weil Jesus diesen Weg gegangen ist, ist dieser Weg auch für uns alle offen. Und deswegen steht zwischen diesen beiden großen Klammern, die wir jetzt gesehen haben, mit den beiden Bergen und den beiden Gebeten, ganz viel im Matthäus-Evangelium darüber, was Jesus will. Und dann verstehen wir, dass es so viel Gutes ist, was Gott für uns möchte. Da kommt in Matthäus 8 ein Aussätziger, jemand, den man nicht berühren durfte, und sagt zu Jesus: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und dann kommt dieser geniale Vers, wo Jesus sagt, er streckt die Hand aus, er rührt ihn an, er tut das, was nicht möglich war, bis dahin, und sagt: Ich will, sei gereinigt. Vielleicht, ich weiß nicht, was in deinem Leben das größte Problem ist, die größte Schwierigkeit ist, wo du dich fragst, kann es dafür einen Ausweg oder eine Lösung geben? Ich glaube, das ist etwas, was man einfach hören darf, dass Jesus sagt: Ich will. Ich will, dass sich in deinem Leben etwas verändert. Später kommt im gleichen Kapitel dieser Hauptmann, der den kranken Knecht hat, ist hier gerade abgeschnitten auf der Folie, mein Knecht liegt zu Hause und will gelähmt, und Jesus sagt: Ich will kommen und ihn heilen. Das ist das, was Jesus will. Und in Matthäus 9 und in Matthäus 12 erinnert Jesus zweimal seine Gesprächspartner daran, dass sie verstehen müssen, was Gottes Wille ist, und dass Gott im Tiefsten sagt: Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Gott ist nicht an deinen Opfern, an deiner Leistung interessiert, sondern Gott möchte, dass du Teil wirst seines barmherzigen Herzens und so auch in dieser Welt mit ihm unterwegs sein kannst. Und Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. So ist es auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen kleinen verloren werde, sagt Jesus in dieser berühmten Szene, als er da mit den Jüngern und den Kindern steht. Euch mag das egal sein, aber es ist nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass nur eines von diesen Kleinen verloren werde. Und ganz am Ende des Evangeliums steht Jesus da und hat diese Klage über Jerusalem und sagt: Ich habe es so oft versucht, euch zu sammeln wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Wie oft wollte ich das, sagt Jesus, aber ihr habt nicht gewollt. Und deswegen ist dieses Thema mit dem Willen Gottes ein wunderschönes Thema, ein reiches Thema, aber auch ein ganz tiefes und ein ganz ernstes Thema, weil es mich im Kern immer zu diesem Punkt führt, dass da dieser Vater im Himmel ist, der so mütterlich hier dargestellt wird wie diese Henne, die die Küken unter ihre Flügel nehmen will, und dessen Bitte an mich jeden Tag da ist. Und es stellt sich für mich die Frage: Will ich? Oder muss das auch für mich gesagt werden: Aber du hast nicht gewollt. Und deswegen ist jeder Sonntag, so auch dieser, für mich, für alle, die hier sitzen, die zuhören, auch immer so eine Einladung, sich darauf einzulassen, sich zu fragen, wo stehe ich da in meinem persönlichen Verhältnis zu diesem Gott, zu dem, was ich glaube. Und wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen, um vielleicht diese Gedanken noch mal so ein bisschen nachwirken zu lassen, was Gottes guter Wille für mein Leben bedeutet. Vielleicht sitzt du hier und hast eine konkrete Frage, ein konkretes Problem, eine Entscheidung, die du treffen musst. Es sind nach dem Gottesdienst noch Leute hier, die gerne bereit sind, mit dir zu beten. Sie werden dir keine Tipps geben, sie werden dir nicht sagen, Gottes Wille ist rechts oder links, aber sie werden an deiner Seite sein und darauf vertrauen, dass Gott zu dir redet. Vielleicht möchtest du einen ersten Schritt gehen in diesen Glauben hinein oder einen Schritt der Vertiefung, dann sei ganz herzlich dazu eingeladen. Und es ist gut, dass wir jetzt nochmal mit dem Team in den Lobpreis gehen können.